Als nächstes müssen wir uns über die Geldmenge Gedanken machen. Im zweiten Teil kommt noch eine Überlegung dazu, wie denn einzelne Teile dieser Geldmenge entstehen können. Aber jetzt müssen wir zunächst mal uns einen Gedanken verschaffen, was denn zu dieser Geldmenge gehört. Als Hintergrund, ich greife ein bisschen vor dem, was später kommt. Die Geldmenge ist deshalb einer der zentralen Begriffe, wenn wir uns mit Geldpolitik beschäftigen, weil wir davon ausgehen, dass wenn die Geldmenge schneller wächst als das Warenangebot in einer Volkswirtschaft, dass dann dieses Geld konkurriert um die Waren, und weil mehr da ist als jetzt die aufaddierten Preise für diese Waren, deshalb findet die Konkurrenz dadurch statt, dass die Leute sagen, ich bin bereit, mehr zu zahlen. Und das heißt nichts anderes, als dass es den Anbietern möglich ist, die Preise relativ leicht zu erhöhen, und das kann zu einer sich beschleunigenden Inflation führen. Und Inflation, haben wir ja schon gelernt, ist jetzt nicht so ganz das Gelbe vom Ei, wollen wir nicht in großer Menge. Deswegen heißt es auch hier immer so ein bisschen, wehret den Anfängen, also achtet drauf, dass die Geldmenge nicht zu stark expandiert. Allerdings, auch das werden wir noch sehen, wäre es auch nicht toll, wenn die Geldmenge immer konstant bliebe. Wir haben das auch schon mal ein bisschen angerissen. Beim Thema Deflation stellen wir uns das einfach mal vor. Die Geldmenge bleibt konstant, die Wirtschaft produziert aber immer mehr Güter. Die einzige Möglichkeit, wie die Wirtschaft diese Güter verkaufen könnte, wäre, indem sie die Preise reduziert. Und das würde dann tendenziell wieder in die Richtung einer Inflation gehen. Also wir wollen in irgendeiner Art und Weise ein Gleichgewicht zwischen der Entwicklung der Geldmenge und der Entwicklung der Wirtschaftsleistung in einem Wirtschaftsraum. Das ist also diese Hintergrundidee, warum so viel Bedeutung auf dieser Geldmenge liegt. Dann schauen wir uns mal an, auf der Folie 32, dass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was denn da eigentlich rein muss in diese Geldmenge. Das erste ist natürlich mal das gesetzliche Zahlungsmittel. Ja, mit dem kann ich einwandfrei Waren kaufen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und dann kann ich ja aber in den Geschäften nicht nur mit gesetzlichen Zahlungsmitteln kaufen. Ich kann ja nicht nur Geldscheine und Münzen verwenden, sondern ich kann zum Beispiel auch mit einer unserer Plastikkarten zahlen und dergleichen mehr. Und damit das funktioniert, damit ich mit diesen Plastikkarten zahlen kann, muss ich ein Guthaben haben auf den Girokonten oder zumindest eine Kreditlinie, aber dazu später mehr. Diese Guthaben, die nennen wir Sichtguthaben, wenn sie auf einem Girokonto sind, weil das heißt, dass sie sofort abrufbar sind. Ja, ich muss nicht irgendeine Wartefrist einhalten, bis ich da rankomme, sondern das geht sofort. Deswegen also der Begriff Sichtguthaben. Bei Sicht ist dieses Geld verfügbar. Sobald ich das sehe auf dem Konto, ist dieses Geld greifbar. Ja, und dann gibt's aber auch die Möglichkeit, dass man auf andere Rücklagen zurückgreifen kann, wenn man denn sich etwas kaufen möchte. Und das sind dann Geldsurrogate, also Geldersatzstoffe sozusagen. Die kann ich mehr oder minder einfach, mehr oder minder schnell umwandeln in Zahlungsmittel, entweder also Sichtguthaben oder Bargeld. Und da gibt's auch verschiedene Stufen, könnte man sagen, Risikostufen oder so etwas. Nämlich, wir haben zunächst einmal Geldsurrogate, wo ich ein Guthaben auf einem Konto habe. An das komme ich aber nicht ganz so schnell ran wie an das Sichtguthaben. Ich muss da eine bestimmte Frist einhalten, bis ich da rankomme. Aber dann kriege ich diesen Saldo, der auf dem Konto drauf ist, plus vielleicht sogar noch irgendwelche Zinsen. Und darunter fällt also zum Beispiel Sparguthaben, darunter fällt das, was wir als Festgeld oder Termingeld kennen, Oder auch solche Dinge wie Tagesgeld, wo ich dann also am nächsten Tag erst darüber verfügen kann, weil ich es erstmal runterziehen muss von einem Konto auf das normale Zahlungsgirokonto und von dort kann ich es dann aber sofort wegüberweisen. Ja, und dann gibt's eine weitere Kategorie von Geldsurrogaten, bei denen besteht ein gewisses Wertänderungsrisiko. Das heißt, es könnte sein, dass während der Zeit, in der ich das Geld dort geparkt habe in dieser Form, dass während der Zeit sich die Wertigkeit dessen ändert, von dieser Form ändert, in der ich es angelegt habe. Das beschäftigen wir uns gleich damit. Für diese drei Kategorien Zahlungsmittel plus diese Surrogate, die aus einem Kontoguthaben bestehen und als drittes Zahlungsmittel plus die Surrogate in Form von Kontoguthaben plus die restlichen Surrogate, die ein gewisses Kursänderungsrisiko haben, für die gibt's begriffliche Definitionen. Das erste nennen wir M1. Dieses M steht für Monetary Aggregate. Nummer 1 ist also diese kleinste dieser Geldmengen. Bei der Nummer 2, da ist dann alles drin, was in 1 drin ist, plus zusätzlich diese Kontoguthaben ohne Kursrisiko. Bei der Menge Nummer 3, bei M3, da ist also alles drin, was in M1 drin ist, plus alles, was noch dazu kommt, wenn wir M2 definieren, plus die restlichen Surrogate, die wir da haben. Und das sind typischerweise Wertpapiere. Ja, überlegen wir nochmal kurz, wenn wir eine Immobilie verkaufen wollen, dann haben wir ein ziemlich großes Risiko, wenn wir das Geld in absehbarer Zeit brauchen, dass wir dann Schwierigkeiten haben, einen Käufer zu finden, der bereit ist, den Preis zu bezahlen, den wir haben wollen. Immobilien können sich auch mal ein bisschen stärker entwerten oder auch aufwerten, aber das ist eben nicht an jedem Standort gleich und so etwas. Das heißt, es ist ein bisschen unzuverlässiger, an dieses Geld ranzukommen, als wenn ich zum Beispiel hergehe und eine Bundesanleihe kaufe, also so eine Schuldverschreibung des Bundes kaufe, der Bundesrepublik Deutschland, und dann sage, okay, dann muss ich jetzt ein Jahr, habe ich mir vorgenommen, das zu halten und jetzt verkaufe ich es aber vorher schon. Da habe ich bei Weitem nicht so ein Verlustrisiko, wie wenn ich jetzt eine Immobilie ganz schnell verkaufen muss. Und deswegen haben wir da eben nur bestimmte Kategorien von Geldanlagemöglichkeiten mit Kursschwankungen drinnen, M3, und nicht alles, was es so gibt. Wenn wir auf die 33 schauen, sehen wir, dass jede Zentralbank für ihr Währungsgebiet individuell festlegt, was gehört denn eigentlich in die Geldmenge hinein. Es gibt zwei Kriterien, die dabei erfüllt werden sollten. Warum werden die weltweit erfüllt? Das hängt zusammen mit einer Bank in Basel, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, oder wie es Englisch heißt, Bank for International Settlements, die Zentralbank der Notenbanken ist. Das heißt, wenn also die amerikanische Notenbank und die europäische Zentralbank was miteinander zu regeln haben, dann findet der Finanzausgleich typischerweise über diese BIS in Basel statt, also die Bank for International Settlements. Und die macht auch dann immer wieder Vorgaben, was sie für ein solides Banksystem hält. Und zu diesen Vorgaben gehört dann eben auch, wie eine Geldzone ihr Geld eigentlich zählen sollte, so ein bisschen. Also nach welchen Kriterien sie das aufbauen sollte. So, dann schauen wir uns mal an. In Rot haben wir da stehen, was sind denn diese Grundkriterien, die erfüllt sein sollen. Erstens, es muss sich um einen Anspruch von einer Nichtbank gegen eine Bank handeln. Bank können wir uns gut vorstellen, Sparkasse, Deutsche Bank und so weiter, Bausparkassen, das alles sind solche Banken. Wir werden sehen, da gehören auch noch so Fondsgesellschaften dazu, die bei denen man also Geld einzahlt und dann einen Vermögensgegenstand bestimmter Art erwirbt Und der wird von denen dann verwaltet und den kann man dann aber auch verkaufen und dafür dann eben wieder Zahlungsmittel bekommen. Also es muss eine Forderung einer Nichtbank gegen eine Bank da sein. So, Nichtbank, das sind Sie und ich als Privatpersonen, das sind Unternehmen, die nicht eine Bank sind und das sind staatliche Einrichtungen, die nicht zum Zentralstaat gehören. Also Einrichtungen, die unmittelbar zur Bundesrepublik Deutschland gehören, gehören dann nicht so sehr dazu. Wenn es aber zum Beispiel was Bayerisches, Baden-Württembergisches, Nordrhein-Westfälisches ist, dann zählt es da auch mit rein. Die zentralstaatlichen Dinge, die sind weder Fisch noch Fleisch. Das heißt, die zählen weder als Bank noch als Nichtbank. So. Eine zweite Anforderung, die da sein muss, wenn so eine Forderung vorliegt von der Nichtbank gegen eine Bank, dann ist die zweite Anforderung, die besteht, dass diese Forderung voraussichtlich eingesetzt wird für den Kauf von Gütern. Was heißt es nun? Das heißt, dass wenn ich jetzt eine Bundesanleihe kaufe mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren oder sagen wir eine Bankanleihe mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren, weil es muss ja eine Forderung von einer Nichtbank gegen eine Bank sein, also können wir nicht eine Bundesanleihe nehmen. Wenn ich also eine Bankanleihe kaufe mit einer restlichen Laufzeit von 10 Jahren, dann ist die Behauptung ganz einfach, da hat keiner eine Ahnung, was in 10 Jahren mit diesem Geld passieren wird. Ob dafür was gekauft wird, ob das wieder neu angelegt wird, ob das verschenkt wird, weiß der Geier. Und weil man das nicht weiß, deswegen sagt man, das ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass das für Güterkäufe verwendet wird. Wir erinnern uns, die Geldmenge war deshalb wichtig, weil wir das, die in einer vernünftigen Relation halten müssen zu dem, was ich mit dem Geld kaufen kann. Ja, und wenn ich eh nicht weiß, wird es für Güterkäufe wahrscheinlich verwendet oder nicht, dann brauche ich das auch nicht zu berücksichtigen. Und anders ist es aber, wenn ich jetzt sage, das Geld lege ich jetzt für 2 Jahre an, dann hat man doch schon relativ häufig eine Vorstellung, was man denn nach diesen 2 Jahren mit dem Geld machen möchte. Und da sagt jetzt in diesem Fall die Europäische Zentralbank, wir wissen ja, jede Zentralbank macht das individuell, die Europäische Zentralbank sagt, also wir glauben, dass bei Geldanlagen, die so in etwa 2 Jahre als Erledigungszeithorizont haben, dass bei solchen Geldanlagen so der Hintergedanke dabei ist, wir wollen mit dem Geld eine Anschaffung tätigen. Und deswegen sagt die Europäische Zentralbank, das beziehen wir ein. So, die Geschichte, die da einbezogen wird, dazu gehört alles an Währungen, was es so gibt. Also nicht nur der Euro, sondern auch der Dollar, das Pfund, der Schweizer Franken, der Yen und so weiter, sofern das einer Nichtbank gehört, die ihren Aufenthaltsbereich in dem Gebiet der Eurozone hat, wird es in die Geldmenge einbezogen. Was nicht einbezogen wird, sind so Geschichten wie privates Geld. Ja, erinnert euch vielleicht, da war mal in kurzer Zeit ein Hype drum, dass Facebook eine Währung einführen wollte namens Libra. Meines Wissens ist die bis jetzt nicht eingeführt. Wenn die käme, dann würde sie dann nicht dazu gehören. Genauso wenig gehört dazu so Kryptogeld wie Bitcoins oder so etwas. Was auch nicht dazu gehört, sind so Tauschwährungen. Ja, in Freiburg gibt's einen Tauschring, nennt sich glaube ich Talentring oder so ähnlich. Und bei denen gibt's so eine Tauschwährung, Talente, wo man also seine eigene Leistung erbringt, dann kriegt man ein paar Talente und dann kann man das bei jemand anderen gegen dessen Leistung eintauschen. Das sind also Sachen, die hier nicht berücksichtigt werden, aber alle anderen schon. Das findet ihr auch nochmal auf der Folie 34 unten. Gezählt werden die Geldbestände aller Währungen im Besitz von Nichtbanken mit Sitz oder ständigem Aufenthalt innerhalb des Eurogebietes. Die Banken, gegen die sich die Forderungen richten, können auch außerhalb sein. Also zum Beispiel, wenn ich Bargeld habe, das auf britische Pfund lautet, dann bin ich ein Nichtbank, ich wohne in Deutschland, also innerhalb des Euro-Bereiches. Die Forderung aus diesem Bargeld habe ich aber gegen die Bank of England, und die ist ja außerhalb der Eurozone, war sie auch immer, selbst zu den Zeiten, als Großbritannien noch zur EU gehörte, war die außerhalb der Eurozone. Das zählt aber mit dazu, und zwar in dem Fall jetzt zu M1 als Bargeld. Ja. Und ihr seht hier nochmal diese Aufstaffelung. Die ersten vier Kategorien sind klar. Bargeld und Sichteinlagen haben wir schon drüber gesprochen. Die dritte Kategorie, Einlagen mit einer befristeten Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Das ist jetzt zunächst einmal ein bisschen schlecht zu greifen. Wahrscheinlich sagt euch eher der Begriff Festgeld oder Termingeld etwas. Oder eben auch Tagesgeld würde da hineingehören. Da ist die Laufzeit ein Tag dann eben. Dann die Einlagen mit einer Kündigungsfrist von bis zu 3 Monaten. Auch das ist eher ein bisschen unhandlich, der Ausdruck, meint bei uns das, was Spareinlagen sind. Ja, wenn man da einen größeren Betrag abheben will oder muss, dann ist es so, dass man das ohne irgendwelche Kosten machen kann, wenn man das eine vorher vereinbarte Zeit vorweg ankündigt. Das Typische bei Spareinlagen sind 90 Tage, also 3 Monate. Gibt aber auch Spareinlagen mit einer Befristung, die länger sind. Die würde man dann hier nicht mehr hineinziehen, weil da eben wieder die Zentralbank sagt, wer sich auf sowas einlässt, dass er ein Jahr oder 4 Jahre vorher ankündigen muss, dass er an das Geld ran will, der hat nicht schon jetzt geplant, dass er damit etwas kaufen will, weil dann würde er das Geld von vornherein anders anlegen. Ja, und dann kommen wir jetzt zu ungewöhnlichen Begriffen, ja, die also sicherlich im Alltagsgebrauch von euch nicht allzu stark aufgetreten sind. Nachlesen könnt ihr die Definitionen auch nochmal auf der Folie 35. Das erste sind sogenannte Repo-Geschäfte. Repo-Geschäfte, das sind Vereinbarungen zwischen Nichtbanken und Banken, die zweiteilig sind. Und zwar zunächst einmal verkauft die Bank einen Vermögensgegenstand an eine Nichtbank, und zum selben Zeitpunkt, zu dem der Verkauf erfolgt, verpflichtet sich die Bank, diesen Vermögensgegenstand wieder zurückzukaufen, und zwar zu einem bereits jetzt festgelegten Preis. Warum macht eine Bank sowas? Klingt ja ein bisschen absurd, oder? Ich verkaufe einen Vermögensgegenstand und verpflichte mich gleichzeitig, dass ich ihn wieder zurückkaufe. Nun, der Punkt ist hier, dass ich zwischendrin Liquidität schaffen kann. Ja, ich entlaste meine Aktivseite von irgendwelchen Vermögensgegenständen und bekomme hier Liquidität, die ich vielleicht dringender brauche, weil ich gerade große Kundenausreichungen machen muss oder so etwas, dann hilft mir das im Moment mehr, bis ich dann dieses Geld wieder ersetzen kann. Das sind also Repo-Geschäfte. Dann haben wir als nächste Kategorie Bankgeldmarktpapiere und Geldmarktfonds. Wenn hier steht Bankgeldmarktpapiere, dann heißt das nichts anderes, als dass auch andere Unternehmen oder der Staat zum Beispiel solche Geldmarktpapiere begeben können. Aber weil wir immer diese Aufgabe haben, nur Forderungen anzuschauen von Nichtbanken gegen Bank, muss hier der Ausgeber eine Bank sein. So, jetzt, was ist ein Geldmarktpapier? Und dann fassen wir auch gleich die nächste Rubrik mit dazu. Was ist eine Schuldverschreibung? In beiden Fällen handelt es sich um einen Kredit. Und zwar um einen Kredit, den eine Nichtbank an eine Bank gibt. Ihr macht das Gleiche auch ganz unbewusst. Und zwar immer dann, wenn ihr ein Guthaben habt auf eurem Girokonto. Dieses Guthaben wird für euch verwahrt, aber das funktioniert nicht in der Art und Weise, dass die Bank dann irgendwelche Geldscheine im Keller, im Tresor drin stapelt, sondern die Bank überlegt sich, okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Geld gleich wieder abgerufen wird und sagt dann, na, ich kann es riskieren, dass ich meinetwegen die Hälfte von eurem Guthaben mal verleihe kurzzeitig an irgendein Unternehmen, das gerade seine Löhne und Gehälter bezahlen muss. Und genauso passiert es auch bei diesen Schuldverschreibungen, Geldmarktpapiere. Das dient dazu, dass die Bank Geld ins Haus bekommt, das sie weiterverleihen kann. Das ist also vom Grundsatz her nicht anders bei einer Bank als bei euch. Wenn euch ein Kumpel oder eine Kumpeline anhaut und sagt, kannst du mir Geld leihen, dann schaut ihr in euren Geldbeutel rein. Und wenn da was drin ist, dann könnt ihr das verleihen. Und wenn da nichts drin ist, dann könnt ihr das nicht verleihen. Und deswegen muss die Bank schauen, wenn sie Kreditkunden hat, die zu ihr sagen, könntest mal Geld leihen, dass sie da auch was reinbekommt. Und eines der Mittel, mit denen sie etwas reinbekommt, sind solche Kredite, die die Bank aufnimmt. Und das kann sie eben machen über Kontoanlagen. Oder sie kann es auch machen über solche Schuldverschreibungen. So, Schuldverschreibungen sind also nichts anderes als ein Zettel, wo drauf steht, ich schulde dir, lieber Kunde dieser Bank, Geld, fette Unterschrift, der Vorstand dieser Bank. Was da auch noch drauf steht, ist typischerweise, wann muss ich, die Bank, dir das zurückbezahlen? Zweitens, wie viel Geld kriegst du, der Kunde, von mir, Bank, regelmäßig bezahlt? Dafür, dass du mir dieses Geld leihst, dann steht noch irgendwo so ein bisschen, kannst du dieses Kreditverhältnis weiterverkaufen? Und das ist der zentrale Punkt, warum man eigentlich überhaupt diese ganzen Schuldverschreibungen, Geldmarktpapiere und so etwas macht. Ich kann mir jetzt als Nichtbank zum Beispiel so eine Schuldverschreibung kaufen, dann sage ich, ja, eigentlich will ich da mein Geld anlegen für 2 Jahre. Ja, dann kaufe ich mir sowas. Und dann plötzlich nach einem Jahr sage ich, scheiße, jetzt will ich aber dieses Geld verwenden, um meinetwegen in meinem Haus eine neue Heizungsanlage zu installieren. Und wenn ich das jetzt weiterverkaufen kann, ja, dann ist es für mich angenehmer, als wenn mich die Bank verpflichtet hätte, dieses Geld wirklich für die 2 Jahre fix und ohne Einflussmöglichkeit bei der Bank zu belassen. Und deswegen gibt es diese Schuldverschreibungen, denn die sind typischerweise, es gibt ein paar Ausnahmen, aber typischerweise sind die während der Laufzeit verkaufbar. So, jetzt haben wir dann noch diesen blöden Ausdruck mit den Geldmarktpapieren und Geldmarktfonds. Was ist jetzt da das Besondere dran? Hier geht es eigentlich nur um die Restlaufzeiten beziehungsweise so Finessen bei diesem Zinssatz, den mir die Bank bezahlen muss dafür, dass ich ihr das Geld leihe. Zunächst mal zum Begriff Restlaufzeit. Die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel gibt ganz viele solche Schuldverschreibungen aus mit 10 Jahren Laufzeit. Das heißt, wenn ich die zum Zeitpunkt der Ausgabe dieser Schuldverschreibung durch die Bundesrepublik Deutschland, wo sich also der Kollege Scholz Geld leiht von mir, wenn ich die da kaufe, dann kriege ich dieses Geld von der Bundesrepublik Deutschland erst in 10 Jahren zurückbezahlt. Restlaufzeit 10 Jahre. Wenn ich jetzt ein Jahr später schaue, dann kriege ich das Geld in 9 Jahren zurückbezahlt, das ich damals vor einem Jahr verliehen habe. Das heißt, meine Restlaufzeit sind noch 9 Jahre. So, und hier bei diesen Bankschuldverschreibungen, die da in M3 hineinzählen, da sind es 2 Jahre, wo wir sagen, das ist die Abrissgrenze, nicht länger. Bei den Geldmarktpapieren ist es noch kürzer. Da ist es nämlich 1 Jahr. Und da gibt es eine Ausnahme, nämlich wenn die Restlaufzeit länger ist, auch ruhig länger als 2 Jahre, aber der Zinssatz wird regelmäßig angepasst, mindestens einmal jährlich, lieber natürlich vielleicht noch häufiger, insbesondere wenn die Zinsen nach oben gehen, Wenn ich solche Papiere habe, dann spricht man von Geldmarktpapieren. Also ich sage es nochmal, entweder Restlaufzeit maximal ein Jahr oder Zinsanpassung mindestens einmal jährlich, dann sind es Geldmarktpapiere, auch wenn die Restlaufzeit vielleicht länger ist als die 2 Jahre. Und ansonsten abseits der Geldmarktpapiere eben noch die Schuldverschreibung mit einer Restlaufzeit von bis zu 2 Jahren. Das sind also die Kategorien, die hier wichtig sind. Warum diese Begrenzung auf 2 Jahre? Wir werden uns noch kurz mit Schuldverschreibungen und sowas beschäftigen. Hier nur eine Idee, damit ich jederzeit diese Schuldverschreibungen verkaufen kann. Also das, was ich hier ja als besonders attraktiv empfinde, damit ich die jederzeit verkaufen kann, muss ich auch jederzeit einen marktkonformen Preis machen. Das heißt, der Preis für diese Schuldverschreibung, der ist nicht einbetoniert, sondern der schwankt nach oben und nach unten. Und je länger die Restlaufzeit ist, desto stärker sind diese Schwankungen. Und da überlegt man dann eben, naja, also wenn ich 2 Jahre habe, dann habe ich vielleicht maximal diese Schwankungsbreite. Wenn ich 10 Jahre habe, dann habe ich mehr als das 5-fache an Schwankungsbreite. Das ist für mich also als Geldanleger, der ich etwas kaufen will mit diesem Geld, unpraktisch, wenn ich diese mehr als 5-mal so große Schwankungsbreite habe, weil ich dann nämlich gar nicht weiß, kann ich mir das kaufen, weil vielleicht ist ja meine Schuldverschreibung zu dem Zeitpunkt, wo ich die dann verklopfen will, gar nicht so viel wert. Und deshalb würde man tendieren dazu, wenn man schon Kaufabsichten hat, dass man sich Papiere mit einer kürzeren Restlaufzeit kauft, und das spiegelt sich eben hier wieder in dieser Definition. Wenn wir auf die Folie 36 schauen, dann sehen wir hier links die Schwankungen, die die Einzelgrößen hier haben, beziehungsweise die Zuwachsraten, die die Einzelgrößen hier haben von Jahr zu Jahr. Wir können also sehen, dass bei der Ausgabe des Euro als Bargeld 2002 erst einmal der Bargeldumlauf ziemlich geschrumpft ist, dann ist er ganz stark nach oben geschossen und dann hat sich das wieder so ein bisschen eingependelt. Wir sehen dann diese Einlagen mit einer befristeten Laufzeit von bis zu 2 Jahren in Rot. Das sind also diese Festgelder. Auch da sehen wir, dass da ganz unterschiedliche Wachstumsraten sind. Zum Schluss hin sogar eher eine Schrumpfung. Und dafür sind dann diese Sichteinlagen, diese Overnight Deposits, die sind wieder angestiegen. Also der Mix innerhalb von M3, der verändert sich. Und er kann sich sogar relativ drastisch verändern. Jetzt schauen wir mal, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, wie groß ist M3, wie groß sind denn so in etwa mal die Bestandteile davon, haben wir auf der rechten Seite mal so eine Tabelle. Die größte Einzelkategorie an diesem Gesamtbetrag von M3, nämlich an diesen 13.843.100.000.000 Euro, der größte Einzelbetrag sind die Sichteinlagen, also das, was auf den Girokonten als Guthaben rumliegt, mit etwa 8,4 Billionen Euro. Die zweitgrößte Kategorie, die Spareinlagen, also das, was man innerhalb von 90 Tagen abrufen könnte. Dann kommt das Bargeld, dann das Festgeld und dann diese Schichten, die M2 von M3 unterscheiden, wo ich also dieses Kursänderungsrisiko habe. Bitte lasst euch aber nicht davon blenden, dass jetzt zum Beispiel hier die Bankschuldverschreibung bis zu 2 Jahren nur 30 Milliarden sind. Diese Größen unterliegen eben ständigen Schwankungen und von daher kann es auch mal deutlich mehr sein. Aber was wir eigentlich immer haben, ist, dass die Sichteinlagen der allergrößte Block sind und das Bargeld, das liegt so hausnummernmäßig, ja, so bei 10% in etwa von dem gesamten M3-Bestand. Also das ist nicht unbedingt die ausschlaggebende Größe in diesem ganzen Ding drin. Ja, jetzt Folie 37, da gehe ich mit euch auf einen Exkurs und den machen wir als separate Datei.